England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Es ist wieder soweit. Spannung und Information gemixt von einem, der es immer weiß, wie es geht, wenn es um England geht. Er ist ja Königshausexperte, er ist Top-Journalist, er ist stellvertretender Chefredakteur von Frau im Spiegel und natürlich macht er dort das Royal Magazin. Lieber Klaus, ist die Rede von
Andy England.
Und hier sitzt er. Toll, dass du dabei bist.
Hallo Alexander, hallo Klaus und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Jetzt haben wir natürlich einige Fragen, was das Königshaus betrifft, denn dort haben wir schon länger nichts mehr Neues gehört, aber nur bei dir gelesen. Es dreht sich vieles um König Charles, da hat man gehört in den letzten Wochen, er wäre wieder im Krankenhaus gewesen, was viele natürlich erstmal besorgt hat, weil sie dachten, mein Gott, ist da ein Rückfall oder wie muss man das auffassen? Ist es eine Routineuntersuchung? Was weißt du zum englischen König?
Ich weiß, dass wir etwas vor einem Jahr die Diagnose bekommen haben, Charles leide unter einer Krebserkrankung. Weiter als dass es kein Prostatakrebs sei, wurde bis heute nie etwas dazu bekannt gegeben. Man weiß, die Behauptung vom Krebsgehalt ist immer ein bisschen schwierig. Aber auch Vergleichbares hat man von Charles nicht gehört. Man hieß immer, er habe es im Griff, die Ärzte hätten es im Griff. Jetzt ist er vor kurzem in der Klinik gewesen, dort kurz geblieben, dann nach Highgrove gefahren, also zu seinem ganz privaten Landsitz in den Cotswolds und werde sich dort ein bisschen aufhalten. Das kann jetzt vieles bedeuten, muss es nicht, aber Camilla, die ja alle Termine gemacht hat, auch manche von Charles übernommen hat, das übrigens auch sehr gut gemacht hat, hat einmal gesagt, ja, ihr wäre es eigentlich lieber, Charles würde sich mehr schonen. Es sieht für mich fast so aus, als ob die Ärzte gesagt hätten, ein bisschen Schonung wäre zwischendurch ganz gut, überfordern Sie sich nicht. Man darf ja nicht vergessen, Charles ist 76 Jahre alt.
Und man denkt ja immer, Klaus, der arbeitet und macht, wie wenn überhaupt nie was gewesen wäre.
Er ist total erstaunlich. Also ich meine, dieser Mann...
Auch seine Frau, die ja auch krank war.
Ja, aber man hat, Alex, ja auch immer das Gefühl, ich glaube, Andi, das wirst du doch sicher auch so sehen, dass dieser Mann sagt, jetzt habe ich so lange gewartet, darauf König werden zu können, das lasse ich mir doch jetzt nicht von einer Krankheit kaputt machen.
Man merkt ja auch, Charles hat sich lange auf das vorbereitet. Ein schönes Beispiel, er hat ja früher sich relativ, jetzt nicht parteipolitisch, aber so zur Tagespolitik durchaus geäußert. Er hat ja da immer Meinungen, insbesondere was Umweltschutz zum Beispiel betroffen hat, abgesetzt, auch sehr deutlich. Er hat auch Leserbriefe an seriöse Tageszeitungen geschrieben. Und er hat auch gesagt, so quasi, der König Charles wird das in der Form nicht mehr machen können. Und man hat gemerkt, er konnte nach ein paar Jahrzehnten als ewiger Thronfolger den Schalter auch wirklich gut umlegen. Viele Leute haben ja auch gesagt, mein Gott, der Mann ist eigentlich im Pensionistenalter. Was will der als König? Da muss man sagen, Charles hat drauf gewartet und er hat sich auch emotional und auch intellektuell enorm darauf vorbereitet. Also man kann auch nicht sagen, dass das in irgendeiner Weise Pannen gegeben hätte, nicht die kleinste. Das hat eigentlich auch viele Menschen überzeugt, die jetzt, sag ich mal, Charles wohlwollend kritisch gegenüberstanden. Das ist schon eine Sache, dass Charles auch, man hatte das Gefühl gesagt hat, gut, meine Mutter hat Ewigkeiten regiert. Irgendwann wird mein Sohn rankommen. Ich bin irgendwie so ein Mensch zwischen gestern und morgen. Und dieses Heute kann kurz sein, aber da möchte ich mich auch voll einbringen und das Königshaus auf die Zukunft vorbereiten.
Jetzt sind es ja dann bald 2 Jahre nach seiner und seiner Frau Camilla Krönung zum Königspaar. Merken denn Königshausexperten wie du, dass da schon eine gewisse Handschrift entstanden ist? Macht der was besonders anders, außer toll arbeiten wie seine Mutter? Hat der irgendwelche Akzente gesetzt, wo man sagen kann, Mensch, ja, das ist jetzt was, was zur Neuzeit passt und das gefällt allen oder auch nicht?
Ja, zum Beispiel im Dumfries House in Schottland. Jede Menge Arbeitsplätze geschaffen, als Beispiel. Und zwar jetzt nicht Arbeitsplätze bei Hof im klassischen Sinne, dass das nicht der Gärtner, der Butler oder der Chauffeur, sondern er hat da auch Projekte, auch in Wales zum Beispiel, dass junge Menschen ausgebildet werden in klassischen Handwerksberufen, die man zum Teil gar nicht mehr kennt. Ich sage mal Zaunflechter. Das ist wirklich in Großbritannien ein Beruf mit großer Tradition.
Zaunflechter, also die flechten Zäune aus.
Ja, man nennt es den Zaun legen in England.
Genau, Zaun legen, und das ist eigentlich überall in England, sind ja sehr viele kleine Wasserläufe und da wachsen Weiden. Und wenn man die jüngeren Triebe von Weiden abschneidet, dann kann man das also im Prinzip zu Zäunen legen oder verweben oder bauen oder wie man das will. Das ist eigentlich sehr natürlich, das ist ein nachwachsender Rohstoff. Es ist nichts dabei, wo man sich jetzt über Gebühr als Mensch, als Tier dran verletzen könnte. Kein Stacheldraht oder solche Dinge, rostet auch nichts und sonst was. Das sind so Sachen, das hat die Queen nicht gemacht. Die Queen hat in Worten und Botschaften relativ generös für viele Sachen was übrig gehabt, das unterstützt mit warmen Worten. Die Queen war eigentlich niemand, der selbst so gehandelt hat. Das war übrigens auch mehr Prinz Philipp, der schon Duke of Edinburgh Stiftung eingeführt hat in den 50er Jahren, die sich auch damals um so Dinge gekümmert hat, wie in der Schweiz sagt man sozial randständig, also schwierig zu vermittelnde Jugendliche, welche aus strukturschwachen Gegenden, aus schwierigen Familien, dass man denen irgendwo ins Berufsleben geholfen hat, irgendwie versucht hat, die, sag ich mal, in die Grenzen der Legalität.
Aber macht solche Sachen jetzt eher die Camilla, was früher die Queen gemacht hat, und der König macht sein eigenes Ding?
Man darf nicht vergessen, nein, das sind die Projekte von Charles und die laufen auch schon noch unter seiner Ägide. Natürlich hat man dort qualifizierte Leute, die sich um das Ganze kümmern. Man darf nicht vergessen, vor genau 20 Jahren haben Charles und Camilla geheiratet. Und das war ein Ritt über den Bodensee. Viele wollten das nicht. Man hat gesagt, ja, und Camilla, um Gottes Willen. Und damals die Diskussionen, nein, sie darf nie Queen Camilla werden. Ist sie mittlerweile, aber das hat die Queen noch quasi kurz vor ihrem Tod persönlich entschieden und festgesetzt. Und Camilla hat sich zunächst mal sehr zurückgehalten, weil man auch nicht wollte, so quasi, dass Camilla das übernimmt, was Maya Diana hatte. Das war eine schwierige Sache. Dann ist Camilla erstmal eingestiegen in die Osteoporosehilfe. Jetzt muss man nun sagen, in ihrer Familie hat das ganz vielen Frauen zu schaffen gemacht. Das war glaubwürdig. Da war auch Diana nie irgendwo involviert. Und dann hat man gesagt, ja, das hat sie eigentlich schlecht gemacht. Und sie hat sich dann auch für viele Sachen, Tierheime, zum Beispiel Battersea, ganz bekanntes traditionelles Tierheim in London, und für immer mehr so Dinge eingesetzt, wo man eigentlich sagen muss, jetzt zuletzt auch immer mehr auch für Opfer von häuslicher Gewalt, respektive sexueller Gewalt im häuslichen Umfeld. Da merkt man auch, sie hat sich ganz bewusst rausgehalten aus allem, was nach Diana roch. Und natürlich gibt's auch, sag ich mal, Dinge, die zu Dianas Zeiten einfach noch nicht so ein Thema waren. Häusliche Gewalt war sicherlich ein Thema, aber das wurde oft unterm Deckel gehalten. Man hat das oft nicht angezeigt, man hat das nicht verfolgt. Also Camilla wurde politischer und politischer, aber die macht das alles, und das ist auch ihr sozusagen Markenzeichen, sehr leise. Also man merkt, sie war ja Mitte 50, wie sie ins Königshaus eingeheiratet hat. Das ist durchaus nicht so, dass Menschen nicht in dem Alter sich vielleicht besser einfinden können als manch einer, der halb so alt ist. Vor allem, wenn man das Land kennt. Das ist eine Britin und sie lebt ja auch in einer Familie. Ihr Ex-Mann war ein Patenkind von Queen Mum. Die Familie stand immer so in dem näheren Umfeld des Königshauses, ohne dem Hochadel anzugehören, ohne dem Geldadel anzugehören. Aber man merkte schon, sie kannte die ganzen Regeln des Spiels und hat das eigentlich, obwohl sie jahrzehntelang angefeindet wird, sehr gut antizipiert und auch sehr gut umgesetzt, vor allem in der Vermeidung von Fehlern.
Wie sieht man denn in der Bevölkerung diese letzten Monate? Das war ja nun auch für die Bürger Großbritanniens eine völlig neue Situation. Ein kranker König, dann Williams Frau krank. Hat man da nun plötzlich mehr Mitleid entwickelt und sagt, die machen das eigentlich ganz toll, die strengen sich an, die arbeiten trotzdem fürs Land. Ist das positiv und hat sich das Image weiter verbessert? Es war ja schon auf gutem Wege wieder.
Das Wort Mitleid kommt mir jetzt nicht so ganz gelegen. Ich würde mal sagen, man hat sehr viel Anteilnahme gezeigt. Man darf jetzt nicht vergessen, es gibt immer eine kleine Masse, die sieht man da manchmal bei Veranstaltungen mit Plakaten stehen, da steht drauf, not my king. Jetzt muss man mal sagen, da gibt's Leute, die sind generell gegen die Monarchie, dann gibt's ein paar, die können Charles nicht leiden, auch aus unterschiedlichen politischen Gründen. Den einen ist er, salopp gesagt, zu grün, den anderen ist er zu konservativ. Dann gibt's so ein paar so versprengte Diana-Fans, die das dem bis heute anlasten. Schlussendlich sind die meisten Menschen in Großbritannien schon fair und sagen, ja, er bemüht sich, das ist ein Mann in einem gewissen Alter. In der Familie herrscht auch, wenn man jetzt mal von Meghan vor allem absieht, Ruhe. Also man merkt, die Familie, auf die er zählt, das ist seine Frau Camilla, das sind William und Kate, Das ist seine Schwester Anne und das ist vor allem auch sein Bruder Edward und dessen Frau Sophie. Das ist die Kernmannschaft, das ist, wenn man so möchte, sein Kabinett. Mit denen arbeitet er und dann gibt's noch den Herzog von Kent, den Prinz Michael of Kent und den Herzog von Gloucester.
Und den verstoßenen Bruder sozusagen.
Da muss man ja mal festhalten bei Prinz Andrew. Schlussendlich ist der nichts überführt worden. Man hat mit sehr viel Geld einen Prozess in den Vereinigten Staaten umgangen, wo man auch nicht wusste, das war noch vor Trumps zweiter Amtszeit, was da eigentlich vor Gericht entschieden wird. Und Freispruch aus Mangel an Beweisen wäre in einem Land wie in Deutschland wahrscheinlich das gewesen, was rausgekommen wäre. Aber natürlich war das Verhalten von Andrew dumm. Und wie sich Andrew auch bewiesen hat, eigentlich mehr Spaß an irgendwelchen Feiern, am Einsacken von irgendwelchen Gastgeschenken und sonstigen Benefits, die man ihm hat zukommen lassen, anstelle das, was er eigentlich sollte, nämlich als Botschafter für die britische Wirtschaft volle Auftragsbücher mitbringen. Also habe ich nie eins gesehen und hat auch nie einer darüber gesprochen. Schlussendlich hat die Queen auch zu Lebzeiten Andrew aus der Öffentlichkeit weggeräumt. Man hat gesagt, so 15 bis 20 Millionen Euro umgerechnet hat die ganze Andrew-Aktion gekostet. Und dann war Ruhe, aber man hat ihn auch wirklich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Und manches Mal, wir drucken die auch nicht ab, weil es eigentlich irgendwie langweilig ist, sieht man immer noch Bilder im Angebot, wo Prinz Andrew mit ein bis zwei Bediensteten der Stallungen ausreitet, relativ langsam. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass er riesig viel Spaß hatte, weil er saß eigentlich Jahrzehnte nicht im Sattel und hat sich dann mal irgendwann kurz vor dem Tod der Queen nochmal für Trooping the Colour aufs Pferd gesetzt und da eigentlich schon gesagt, ja, er ist eigentlich der in der Familie, der eigentlich nie so gern geritten ist, tut er jetzt nur für die Mama. Aber man merkt eigentlich, Andrew ist weitgehend aus der Öffentlichkeit weggeräumt. Wie gesagt, er ist nicht verurteilt, das muss man mal ganz klipp und klar sagen, auch wenn das immer so dargestellt wird. Nein, ist nicht geschehen. Man hat eine Anklage zurückgezogen, man hat einen Prozess eingestellt, es kam nie dazu.
Es ging ja um die Epstein-Geschichte, dass er mit einem jungen Mädchen, das ihm zugeführt wurde, was gehabt hätte und so weiter und so weiter. Ne? Wir nur zur Erinnerung.
Ja, man muss also schon klar sagen, es wird hier gesprochen von einer Form von einvernehmlichem Sex. Die Diskussion ist, war die junge Frau schon 18? Sie behauptet nein. Wir reden jetzt aber auch nicht, dass die ein Kind war, sondern wir reden von wenigen Wochen und Monaten vor dem 18. Geburtstag. Wir wissen auch, dass normalerweise amerikanische Ermittlungsbehörden wahnsinnig scharf auf forensische Beweise sind, wo ich davon ausgehe, dass man die nach der langen Zeit nicht mehr gefunden hätte. Aber man wollte auf Nummer sicher gehen. Man muss auch sagen, es geht hier nicht um Vergewaltigung oder erzwungenen Sex, sondern auf dieser Party kam es dazu und angeblich sei die Frau noch nicht volljährig gewesen. Andrew sagt, nein, er kenne diese Frau nicht. Er habe mit ihr nichts gehabt.
Aber es gibt das berühmte Bild, wo er dort steht, in einem der Palazzi von seinem Freund Epstein und das Mädel umarmt. Und sie hätte behauptet, das war nicht einvernehmlich. Aber wie gesagt, du sagst ja, es ist nichts rausgekommen bei der Geschichte. Er hat sich ein bisschen freigekauft. Aber ich wollte ja darauf zurück, dass er eigentlich ein bisschen verstoßen wurde aus dem Umfeld der Königsfamilie. Und das hat wohl seinen Sinn.
Naja, man hat ihn jetzt nicht nach St. Helena geschickt. Also ich meine, der wohnt schon noch im Grundbereich von Windsor. Auch auf den königlichen Latifundien. Man hat ihn einfach von öffentlichen Aufgaben abgezogen. Und das war eigentlich das, was wichtig war. Und man hat auch gewusst, wir sind nicht mehr im 19. Jahrhundert, wo man sich als Royal vieles erlauben kann, was sich andere nicht erlauben könnten. Da war Charles, und da merkt man auch schon, auch wenn die Queen damals noch gelebt hat, die Handschrift von Charles, der ein politisch denkender Mensch ist, ein gesellschaftspolitisch denkender Mensch vor allem, während die Queen sicherlich einen super Job gemacht hat. Also eine Frau, die kam aus einer anderen Zeit, wo man eigentlich auch sich als Royal immer über der Politik irgendwie fühlte. Und es hat zum Beispiel viele junge Menschen gegeben, die damals nach dem Brexit gesagt haben, wo man weiß, dass William und Kate ziemlich deutlich im privaten Kreis und immer wieder in Anspielungen eigentlich ihr Missfallen damit ausgedrückt haben. Harry und Meghan damals noch in England waren sehr viel deutlicher. Und dass viele gesagt haben, ja, da hätte die Queen auch mal was sagen können. Es wäre ja nicht um eine Wahlempfehlung gegangen, ob man jetzt den Labour- oder den Tory-Kandidaten wählen soll. Man hat schon gemerkt, die Queen hat sich aus all dem rausgehalten. Manche haben dann gesagt, also quasi, die war halt so alt, die hat sich nicht mehr interessiert. Das ist an dem lebenden Monument Elisabeth jetzt nicht schlimm. Aber viele haben dann eigentlich gesagt, nach Nachdenken, ja, die Zeit für Charles war überreif. Wir brauchen auch jemand, der die Gegenwart und die politische und gesellschaftliche Situation annimmt.
Andi, da hast du ein gutes Stichwort gegeben. Du hast ja vorhin Trump erwähnt. War denn aus deiner Sicht der Schritt von King Charles, ein Schreiben an Trump mitzugeben und ihn einzuladen, nun clever oder opportunistisch?
Sie hat es dem Keir Starmer mitgegeben, dem Premierminister.
Genau, er hat sie mitgegeben an Trump und
als
hat ihn offiziell als König eingeladen.
Trump hin oder her. Man darf es nicht vergessen, die Vereinigten Staaten und Großbritannien haben sehr enge Bande im militärischen, im wirtschaftlichen, im gesellschaftlichen Bereich. Ein König sollte natürlich auch, wir wissen, dass Donald Trump sehr emotional reagiert, über das eigentlich raus, was man von einem Politprofi gemeinhin in den letzten Jahrzehnten erwartet hat. Charles, würde ich mal sagen, ist nicht unbedingt ein Freund der Politik von Trump. Ich sage jetzt nur mal Umweltschutz. Da liegen Welten dazwischen. Und Charles ist, und diesen Satz werde ich nie zurückziehen, im Gegensatz zu anderen, die mal so bezeichnet wurden, auch irgendwo lupenreiner Demokrat.
Wie politisch, glaubst du, ist denn dieser König Charles mittlerweile nach seinen 2 Jahren Amtszeit mehr als seine Mutter? Kann er gut mit Starmer? Weiß man da was darüber? Wie siehst du das? Was weißt du?
Der Brief ist ein notwendiges Übel vielleicht, aber er ist auf jeden Fall eine sinnvolle Geste. Man darf ja nicht vergessen, Charles ist ein repräsentatives Staatsoberhaupt auf dem Papier. Und die Kontakte zu den Vereinigten Staaten sind wichtig. In politischer Hinsicht, in militärischer Hinsicht, in wirtschaftlicher Hinsicht. Man weiß auch, dass Donald Trump sehr subjektiv, sehr emotional reagiert, vor allem wenn er sich irgendwie auf den Schlips getreten fühlt, ihm irgendetwas nicht passt. Charles hat natürlich irgendwie den Ball gespielt. Es ist auch klar, er empfängt auch die Potentaten aus der Volksrepublik China. Und man weiß aus der Zeit, wo er Kronprinz war, dass er sich bei diesen Programmen in seiner Präsenz auf das absolute Minimum reduziert hat. Jetzt ist er König, jetzt kann er das nicht mehr. Und eine Einladung zu einem Staatsbesuch nach London an den Präsidenten der Vereinigten Staaten ist eigentlich schon, ich möchte mal sagen, ein politisches Gebot. Das weiß Charles, das weiß Starmer. Und sie wissen vor allem auch beide, auch wenn sie das nicht offen kommunizieren werden, dass Trump ein persönlich sensibler und eitler Mensch ist. Ich glaube, das kann man ruhig sagen. Der jetzt nicht sagt, ja gut, das ist ein Kontakt, mir ist das eigentlich egal, mit wem ich da zu tun habe, wer mir gegenüber sitzt. Das ist eigentlich schon ganz gut gelaufen. Und ich glaube auch, dass Charles und Starmer da keine so wahnsinnig unterschiedlichen Ansichten haben. Vielleicht weder über Trump, noch eigentlich, wie man politisch vernünftig vorgeht.
Es gibt ja noch eine Verbindung zwischen Charles und dem Haus Trump in Washington, nämlich das Thema Harry. Harry hat ja angeblich bei seiner Einreise nicht ganz die Wahrheit gesagt, nämlich was Drogen angeht. Und Trump hat schon sehr väterlich gesagt, ja, das war falsch, aber mir ist es wurscht. Gibt's denn Neues von der Front, Harry?
Ja, es gibt jetzt aus so konservativen Denkfabriken, ultrakonservativen, möchte ich jetzt mal sagen, um das Wort konservativ jetzt nicht zu sehr zu beschädigen, aus dem Umfeld von Trump, die unbedingt die Totaloffenlegung dieser Unterlagen möchten. Jetzt wurde mal was offengelegt und wie man das aus Amerika sattsam kennt, von so Geheimdienst- und UFO-Unterlagen, da ist er mehr geschwärzt, als noch dasteht. Jetzt ist aber auch eins klar. Harry ist ja nun keine Gefahr. Der begeht keine Straftaten, der belastet nicht das soziale System der Vereinigten Staaten. Und man darf auch, vielleicht hat da Trump mal politisch irgendwo auch eine ganz gute Idee gehabt. Die Leute stören sich nicht, die irgendwo in Detroit sitzen oder so, ob jetzt Prinz Harry in Montecito sitzt und sein ererbtes oder mit Büchern verdientes Geld ausgibt. Ansonsten ist dieser Mann keine Gefahr für den amerikanischen Rechtsstaat, für die Gesellschaft und sonst irgendwas. Der Satz setzt halt manches Mal etwas ab, was den Menschen vielleicht im Umfeld von Trump meinungsmäßig nicht so zusagt. Schlussendlich hat ja Trump dann noch hinterher eins gesetzt. Wir müssen ihn ja nicht dazu bringen, das Land zu verlassen. Er ist schon schlimm genug, wenn man mit Meghan verheiratet. Ist das jetzt in meinen eigenen Worten? Ist überhaupt auch interessant, dass ein solcher Fall von einem Präsidenten quasi zur Chefsache erklärt wird, das öffentlich zu kommentieren.
Also das ist doch schon mal ein schönes Thema für eine der nächsten Folgen mit Andy England, unserem Königshaus- und England-Experten. Ich bedanke mich für heute ganz, ganz herzlich und wir freuen uns aufs nächste Mal. Alles Gute, Andy. Ciao.
Ciao und ich freue mich auch auf das nächste Mal mit euch und euren Zuhörerinnen und Zuhörern.
Servus, Andy.
Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.